So, wir haben jetzt gesehen, Buch der Richter, dass es dort nicht darum geht, letztendlich, dass verheißenes Land eingenommen wird, sondern dass, sag's mal so, verheißenes Land verteidigt wird, geistlich. Wir kommen jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt. Zwar, wir haben jetzt sehr viel darüber gehört und gesehen, was es heißt, der innerliche geistliche Kampf zu kämpfen. Jetzt kommen wir in einen Bereich rein, der sagen wir, etwas weitergeht. Ich lese uns vor Richter 1, 22 bis 26. Auch das Haus Josef zog hinauf gen Bethel, und der Herr war mit ihnen, und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Die Stadt hieß früher Luz. Die Späher sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sprachen zu ihm: Zeig uns doch, wo wir in die Stadt eindringen können, so wollen wir dir Gnade erweisen. Da zeigte er ihnen, wo die Stadt zugänglich war, und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, den Mann aber und sein ganzes Geschlecht ließen sie gehen. Da zog der Mann in das Land der Hethiter und baute eine Stadt und hieß sie Luz. Das ist ihr Name bis auf den heutigen Tag. Also wir sind mittendrin, wir haben das ja gesehen, wie der Feind versucht, eine Gemeinde letztendlich und Gläubige, die das Land des Glaubens eingenommen haben, die hier letztendlich immer guter geistlicher Stand sind, langsam durch kleine Dinge, ich sag's mal, aufzuweichen. Und hier kommen wir jetzt zum Punkt, hier haben wir jetzt ein Wechselspiel. Wir werden jetzt immer wieder auf Gläubige treffen, die glasklar vor Gott stehen wie Judah. Wir werden aber immer wieder ein Wechselspiel auf Gläubige treffen, wie wir das letzte Mal gesehen haben, die Katastrophe sind. Es fängt aber immer im Kleinen an, Benjamin. Wir kommen jetzt wieder im Wechselspiel zu Gläubigen, die das Richtige tun, nämlich Josef, dieser Stamm. Und es ist kein Wunder, der nächste dann wieder kommt, Manasse ist wieder das Gegenteil. Aber es fängt immer im Kleinen an und hier sieht man etwas. Josef, der ja in der Schrift zu den, ich sag's einmal, richtigen geistlichen gesinnten Gläubigen gehört, der auch von der Rahe geboren ist, der also, sagen wir, richtig, echte Wiedergeburt erlebt hat. Dieser Josef ist wieder ein Musterbeispiel, wie man einen Großteil von diesem Abfall, der im Buch der Richter beschrieben wird, vermeidet. Das möchte ich uns zeigen. Und zwar, es hat hier mit der Gemeinde zu tun. Er ist nämlich der Gläubige, der Bethel, das Haus Gottes, einnimmt. Man sieht hier, hier sind andere Leute, die auch mit dem Haus Gottes zu tun haben. Der andere, über den ich gar nicht rede, der Mann, der die Gelegenheit gehabt hätte, hier zu bleiben im Bethel, der geht und baut wieder los, hat kein Kopf für Gemeinde. Aber hier ist entscheidend, wahrscheinlich Josef begreift es, und wenn wir zuerst nochmals kurz uns Josef ansehen. Ich denke, ich brauche nicht jede Bibelstelle lesen, aber ich möchte doch die 1. Mose 49 Stelle uns lesen. Wir haben es ja bereits im Josua intensiv abgehandelt, darum möchte ich es nur streifen. Ich möchte auch nicht alle Stellen lesen von Parallelstellen, sondern lediglich nochmals Josef anreißen. Also ich möchte betonen, Josef ist von der richtigen, von einer der richtigen Frauen, das heißt Lea, Rahel, ist von der richtigen geboren. 1. Mose 30, Vers 22, also nicht von den Mägden, sondern da stimmt die Wurzel bereits. Könnt ihr in Ruhe nachlesen, das 1. Mose 30, Vers 22. Und jetzt ist interessant, als die Bibel prophetisch über ihn redet. Jetzt muss man alle Stellen über Josef zusammennehmen, um das zu verstehen, geistlich. Wenn die Bibel hier so redet, dann meint sie letztendlich, Josef ist seine Grundgesinnung. Und das, was wir heute behandeln, das heißt Gemeinde Jesu Christi, das ist das Thema letztendlich vom Josef, von Bethel, Gemeinde Jesu Christi, hängt auch mit seiner inneren Haltung zusammen. Und die Gemeinde ist immer so gut, ja, für uns daher, ich habe jetzt wieder gelesen, es tut mir leid, auch die Brüder gehen langsam aber sicher dorthin, wo der Rest der Christenheit schon hingegangen ist, nämlich in den Abfall. Ich lese jetzt heute wieder gestern Abend in der Zeitung der offizielle Brüderbewegung, die attraktive Gemeinde. Das ist auch ein Thema, Gemeinde, bloß da geht es um andere Dinge, da geht es um attraktive Gemeinde, Fragebogen, Gemeinde und so, um ich sage. Wenn es so anfängt, weißt du aus, weil Gemeinde hat nichts mit den Bedürfnissen der Gläubigen zu tun in erster Linie, die befriedigt Gott nebenher, sondern Gemeinde dient zuerst einmal Gott. schon lebt es Christus, der sich hier zeigt. Das hat mit Bedürfnissen nichts zu tun. Wir sind nicht dazu da, um die Bedürfnisse der Bewohner von Albstadt zu befriedigen in Bezug auf gläubig sein, in Bezug auf Religion. Sondern Gemeinde ist immer Ausdruck des Lebens Jesu Christi. Ist etwas Heiliges, etwas Unsichtbares, das dann sichtbar wird durch die Gläubigen vor Ort. Und dieser große Auftrag Gottes, die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, Gemeinde ist letztendlich ein Medium für die unsichtbare Welt. Gott gibt den Engel Botschafter durch die Gemeinde. Um das zu sein, dazu muss man bestimmte geistliche Gesinnungen an den Tag legen. Und das sehen wir hier bei Josef. Was zum Beispiel hochinteressant ist, dem 1. Mose 49, 22 beginnt es, Josef ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Und hier ist wieder hochinteressant, die Bibel redet hier von Frucht. Wenn man Frucht bringt für den Herrn, dann ist das etwas, das auch in der Gemeinde sich zeigen muss. Wo willst du denn sanftmütig, demütig? Wo willst du voll Liebe sein, voll Langmut? Wo willst du das sein, wenn nicht in der Gemeinde? Da braucht man Betätigungsfeld, dass ich das zeigen kann, das ist Gemeinde. Die Bibel sagt hier, er bringt Frucht, er ist ein junger Fruchtbaum und er ist an der Quelle. Die Bibel sagt ganz klar, wenn man die Parallelstelle liest, Psalm 87, alle meine Quellen sind in dir. Und von was redet sie in dem Psalm? Wenn ihr die Stelle nachlässt, dann seht ihr, sie redet von Jerusalem. Und das neue Jerusalem ist nichts anderes wie ein Bild für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und es war einfach der Wille Gottes, dass die Gemeinde etwas absolut Normales ist für den Gläubigen. Selbst Zinserdorf, der ja auch seine problemhafte Linie hatte, selbst er hat gesagt, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, ohne Gemeinde. Gibt's nicht. Es gibt keine Solo-Gläubigen. Das sind Kranke. Sondern die Gemeinde Jesu besteht immer letztendlich aus gesunden Gläubigen. Und je gesunder ein Gläubiger ist, je gemeinschaftsfähiger ist er. Und darum ist Gemeinde so wichtig. Wir haben ja jetzt sehr stark in letzter Zeit, haben wir ja den persönlichen Herzenszustand, die persönlichen Dinge betont. Heute betonen wir mal die andere Seite, nämlich die Gemeinde. Aber aus Leuten bestehen wie dieser Josef. Die Bibel sagt, er ist letztendlich ein Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Das heißt, er hat eine Mauer. Der ist abgesondert. Das hat mit der Gemeinde zu tun. Gemeinde ist die Stätte, wo die Frucht hervorbricht. Dort ist die Quelle, die Stellung in Christus, das neue Jerusalem. Und dort ist auch Mauer, Absonderung. Eine Gemeinde ist nie offen gegen alles, sondern die Gemeinde ist immer abgesondert von dieser Welt. Aber trotzdem gehen ihre Zweige über die Mauer rüber. Das heißt, die Linie, die rübergeht zu den Ungläubigen. Das heißt, die wahre Gemeinde erreicht die Ungläubiger, ohne einen Kompromiss zu machen und ohne die Absonderung zu vernachlässigen. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt von Gemeinde. Kein Kompromiss, klare Absonderung und trotzdem erreicht sie die Ungläubigen. Was jetzt hier auch wieder beschrieben wird von Josef, das heißt hier, es haben ihn zwar die Schützen heftig beschossen und bekämpft. Und das ist was ganz Wichtiges. Wenn man Gemeinde Jesu Christi baut, wenn man wieder Josef diese Segenslinie geht, wenn man abgesondert von dieser Welt, fruchtbar für den Herr an der Quelle lebend, auch wie die Zweige trotzdem dann die Ungläubiger letztendlich angeht, dann wird man angegriffen. Und normaler, echter, gesunder Gemeindebau hat immer der Angriff des Teufels nach sich gezogen. Insofern ist es vollkommen normal, wenn eine Gemeinde Druck hat. Die Bibel sagt hier, aber der hier die Gemeinde baut, dieser Josef, der ist stark. Und zwar, warum ist er stark? Weil Gott ihn selber den Kampf lehrt, und zwar, es heißt hier, vom Namen des Hirten des Felsen Israels, von deines Vaters Gott werde dir geholfen. Das heißt, Gott selber hilft ihm durch das einzige Mittel und durch die einzige Person, die für die Gemeinde letztendlich entscheidend ist in ihrem geistlichen Kampf. Das ist der Fels, das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Das sehen wir hier. Hier wird der Gläubige gelehrt, wie er kämpft, das ist das Sache der Gemeinde. Und dann redet die Bibel von diesen Segnungen vom Himmel herab. Das ist der Segen Christo, der sich in der Gemeinde dann absolut auswirkt. Und dann sagt sie etwas Wunderbares. Sie sagt, Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen meiner Eltern. Macht ihr was? Da wird Vater und Eltern gegenübergestellt. Die Segnungen des Vaters im Himmel, also meines Vaters, ich bin Kind Gottes durch Jesus Christus, überragen die Segnungen meiner Eltern. Jetzt haben wir hier den Kontext Israel. Das heißt, die irdische Israels Segnungen sind gar nichts im Vergleich zu den geistlichen Segnungen der Gemeinde. Das ist entscheidend. Das heißt, die Segnungen des neuen Bundes sind weitaus strahlender wie die des alten Bundes, weil hier geht es um die Ewigkeit. Und dann betitelt die Bibel nochmals diese Segnungen, sie sagt, sie geht bis in die ewigen Hügel. Das heißt, der Gläubige als Gesegneter innerhalb der Gemeinde ist etwas, das bis in die Ewigkeit reicht. Und dann nennt er ihn nochmals den Fürsten unter seinen Brüdern. Das Wort stimmt leider nicht. Das heißt, Eiliher, der Nasirer, der Abgesonderte, der Geweihte. Wiederum der gleiche Gedanke, abgesondert vor Gott, geweiht vor Gott. Und das war der Hintergrund von diesem Josef. Und jetzt verstehen wir letztendlich, warum so ein gesegneter Mann, warum es da funktionieren musste. Und dieser Mann macht etwas ganz Einfaches, er geht nach Bet-El. Bet heißt Haus, El heißt Gott. Das heißt, da geht es um Hause Gottes und er erobert das Haus Gottes. Das heißt, übertrage für die heutige Zeit, er nimmt alles, was Gott der Gemeinde gegeben hat, letztendlich in Bezug auf Gemeinde, Gemeindebau, über die ganze Segenslinie der Gemeinde, nimmt er letztendlich im Glaube ein. Das heißt, er geht hier nochmals einen Schritt weiter, wie das persönliche Leben, er nimmt das geistliche Leben so ein, wie es Gott wollte. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Bet-El erinnert euch, die Himmelsleiter war übrigens keine Leiter, sondern ein Ziggurat, so eine Treppe. Und dort ist ihm ja Gott begegnet. Und dann nimmt er einen Fels, einen Stein, Bild auf Christus, gießt Öl drüber, Bild für den Heiligen Geist, und sagt, hier ist das Haus Gottes. Und das ist genau Gemeinde. In der Gemeinde ist im Mittelpunkt der Fels, der Gesalbte Christus und der Heilige Geist stellt immer der Fels in den Mittelpunkt. Und wo das ist, dort ist Gemeinde Jesu Christi. Ist Kurzfassung von Gemeinde. Und hier berichtet die Bibel was ganz einfach. Sie sagt, Josef zieht hinauf, gen Bet-El und nimmt letztendlich dieses Haus Gottes ein. Er nimmt es ein im Glauben, er zieht hinauf. Das ist etwas, was zu den geistlichen Verheißungen der Höhe gehört. Das sind entscheidende und wichtige Dinge. Gut, wenn man jetzt einsteigt, um zu sehen, was hier in diesem kurzen Bild beschrieben wird, dass Josef die Gemeinde einnimmt, das heißt das Haus Gottes erobert, jetzt müssen wir es übersetzen für die heutige Zeit, was heißt es für uns? Für uns ganz praktische Gläubige, was heißt es für uns, ein Josef zu sein, vom Inneren, vom Geistlichen her, haben wir gesehen, 1. Mose 49, kann jeder nachvollziehen. Aber was heißt es in Bezug auf Gemeinde? Das möchte man auch gucken. Was heißt es, Haus Gottes einzunehmen? Das ist mir sehr wichtig. Ich will es zuerst schon mal zeigen, Epheser 1, Vers 2, jetzt wollen Sie, was Gemeinde bei Gott bedeutet. Ich muss dazu sagen, was ich jetzt mache, das ist ein Abriss, und der kommt nicht, weil ich zu spät gekommen bin, sondern der Abriss, der ist einfach, das kannst du nicht anders machen, ich möchte einfach einen Abriss geben, wie ein Kompendium über was Gemeinde bedeutet. Wir können es heute nicht in Einzelheit uns aufhalten, sondern müssen Überblick über die Gemeinde gewinnen. Epheser 1, 22 heißt es, wobei er alles unter seine Füße tat und ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gab, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, durch das Haupt Jesus Christus und durch das Instrument der Gemeinde bringt Gott die ganze Fülle der Verheißungen zum Tragen und erfüllt sie in den Gläubigen. Das geht übers Haupt Jesus Christus durch den Kanal der Gemeinde. Das heißt, ich brauche, wenn ich geistlich voll ausreifen will, brauche ich die Gemeinde. Das ist überhaupt keine Frage. Diese gegenseitige Handreichung, die in der Gemeinde geschieht, ist ungeheuer wichtig, dass der Jesus als Haupt die Fülle des Segens in jedem Gläubigen zur Wirksamkeit bringen kann. Das hat Gott so gewollt. Und aus dem Grund sind wir, wenn wir über Gemeinde reden, sind wir beim Willen Gottes. Das Wort heißt Ekklesia und da steckt ganz einfach drin Eck, das heißt heraus, und Kaleo, das heißt praktisch, das heißt rufen. Kaleo heißt rufen. Das heißt also herausgerufen. Das ist jetzt einmal ganz wichtig, wenn man das Wort auch untersucht, was im Griechischen bedeutet, dann heißt es einfach mit Namen nennen, anrufen. Das heißt, jeder, der zur Gemeinde gehört, ist persönlich vor Gott mit dem Namen gerufen worden, das heißt, er ist bekehrt. Das ist überhaupt keine Frage. Rufen, herbeirufen, vor sich laden, auffordern. Das heißt, das ist was passiert. Das ist vor Gott her Aktion passiert und die hat nach sich gezogen, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Anrufen, anflehen, vor Gericht ziehen, dass das Selbstgericht geschehe, dass der Mensch sich selber als Sünder verurteilt hat, die Erlösung angenommen hat, zu Gastladen am Tisch des Herrn, Gemeinde, hier die in Gemeinschaft ist mit Gott, fordern, verlangen, da kommt die andere Seite, wenn man zu diesem Haus Gottes gehört, hat es auch Verpflichtungen, gehört auch dazu. Im Medium bedeutet es zu sich rufen, holen lassen. Die Bedeutung, das ist jetzt abrisshaft, das war eine Volksversammlung, die Ekklesia, die durch Herolde zusammengerufen wurde, praktisch Bürger oder Soldaten. Und das ist genau das. Nur wer zum Volke Gottes gehört, gehört zur Ekklesia, zur Gemeinde. Das sind die Gläubigen, die zum Volk Gottes gehören, die zusammengerufen sind. Gleichzeitig wird das Wort benutzt für die israelitische Volksgemeinde im Alten Testament. Also Gott benutzt es auch für Israel. Für den Leib, für die Gesamtheit der Wiedergeborenen, für den Tempel des Heiligen Geistes, für die örtliche Gemeinde, die nur ein sichtbarer Ausdruck ist, für unsichtbare Gemeinde. Die Bibel nennt sie dann, ich will es nur anreißen, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, das ist ein Mitteilungsorgan Gottes, ein Ort des priesterlichen Dienstes, Ort der Gemeinschaft, sie hat eine Ohrfunktion, wer Ohren hat zu hören, dort komme ich hin, um zu hören. Sie ist Jesu Braut und er pflegt sie, das heißt, er handelt Gott mit seinen Gläubigen. Sie ist die Geliebte des Herrn, könnt ihr nachlesen im Hohelied. Ich habe es bewusst einmal hier mit den Nebenbedeutungen, ihr könnt aber die Bibelstelle nachlesen, habt ihr Vollstudium über Gemeinde. Aber mir geht es um ein paar andere Dinge, mir geht es um ganz praktische Gemeindearbeit. Und jetzt kommt noch mal was ganz Wichtiges. Wenn die Bibel sagt, dass die Gemeinde, die herausgerufen ist, dann muss man von was anderem herausgerufen sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, in der Gemeinde sind die, die aus der Verdammnis herausgeführt sind, die nicht mehr unter dem Fluch Gottes sind, die Frieden haben mit Gott, die Vergebung haben durch Jesu Blut, das heißt, die sind nicht mehr unter der Verdammnis. Die Menschen, die wissen, wenn sie staubert sind, sind in der Ewigkeit, und zwar in der Ewigkeit beim Herrn Jesus, die wissen, es gibt kein Verdammnis. Schon mal ganz wichtig. Herausgerufen aus der Verdammnis. Das zweite, Römer 6, 2, jetzt kommen diese ganzen Eckpfeiler, dessen, von was wir herausgerufen sind. Schrift sagt hier, wie sollten wir, die mit der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir sind mit Christus gekreuzigt, wenn wir zur Gemeinde gehören, das heißt, wir sind aus der Sünde herausgerufen. Nicht nur von der Verdammnis frei, sondern auch von der Sünde frei. Und es ist klar, die Gemeinde ist der Ort, wo Sünde nicht geduldet wird. Aus dem Grund gibt es Gemeindezucht. Aus dem Grund hält Gott diesen Ort rein. Er hat uns nicht nur aus der Verdammnis rausgerufen, sondern aus der Sünde. Das ist der Grund, warum es in der Gemeinde auch keinen Anseher der Person gibt. Sondern hier geht es noch entweder oder. Hier geht es ganz klar, wenn Sünde da ist, dann wird sie gestraft. Das ist wahrscheinlich der einzige Ort in dieser Welt, wenn die Gemeinde richtig steht, wo es normal objektiv zugehen muss. Kein Anseher der Person. Ich weiß noch nicht, wie es zugeht. Aber ich rede jetzt einmal von den geistlichen Gläubigen, nicht von den fleischlichen. Den geht es auch anders zu. Aber es ist wichtig, was Gott wollte. Er wollte Freiheit, das heißt einen Herausruf aus der Verdammnis, Freiheit von der Sünde. Und er wollte Römer 7, 4, Freiheit vom Gesetz. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Ja, weil ich zur Gemeinde gehöre, bin ich tot fürs Gesetz. Das heißt, der Gemeinde wird nicht das Gesetz gepredigt. Das predigen nur die Ungläubigen, dass sie nämlich vor Gott gerichtet sind. Der Gemeinde wird die Gnade gepredigt und letztendlich werden die Gnademittel Gottes angewandt. Aber nämlich das Gesetz ist ganz wichtig. Das zweite, wo Gott uns rausruft durch die Gemeinde, also aus Verdammnis, aus der Sünde, aus dem Gesetz. Und dann Römer, Galater 6, 14, ganz wichtig. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das heißt, wir sind herausgerufen aus der Welt. Und das hat Konsequenzen. 1. Petrus 2, Vers 11 sagt, ihr seid ohne Bürgerrecht. Das heißt, ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt im Tiefsten. Wir haben jetzt gerade Zeit des Friedens, wo nichts passiert. Es gibt aber Zeiten, wo die Gemeinde ganz deutlich zeigen muss, dass sie nicht zu der Welt gehört. In der Regel besiegelt sie das mit dem Martyrium, mit ihrem Blut. Gab es immer wieder. Und dann sieht man den Unterschied, wenn es mal kritisch wird, der Unterschied zwischen der Gemeinde Jesu und dieser Welt. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Der Herr sagt, in der Welt, nicht von der Welt. Johannes 17. Wir leben in der Welt. Und die Bibel sagt, gebrauche die Welt, als gebrauchtest du sie gar nicht. Aber in Wirklichkeit gehören wir nicht zu dieser Welt. Wisst ihr, das hat Konsequenzen. Ich weiß, wie ein Mensch denkt. Ich glaube, dass ich ein normaler Mensch bin. Eher vielleicht absolut gewöhnlich und normal. Und zwar, dass der Mensch beginnt, wenn er das Geistliche nicht begreift, dann sich an seinen Mitbürgern, die in dieser Welt sind, zu orientieren, ist normal. Jetzt siehst du immer zwei Extreme in der Gemeinde Jesu. Entweder man orientiert sich an der Welt, das heißt man wird weltlich, das heißt man färbt ab von dieser Welt, man tut das, was die Welt tut, oder die zweite Extrem, man packt das alles nicht und dann kann man das nicht verarbeiten, weil man nicht Persönlichkeit genug ist, immer Zeichen für Schwäche. Und dann gehen wir ins andere Extrem, in die Extremabsonderung, praktisch in die Überheiligkeit, in die Übergeistlichkeit. Und das ist genauso falsch. Wir sind ohne Bürgerrecht in dieser Welt, aber wir sind in der Welt. Das ist schon mal ganz wichtig, im Leben in dieser Welt, ganz normal. Trotzdem gehöre ich nicht dazu. 1. Johannes 2,15 sagt, die totale Gegnerschaft zur Welt ist, dass ich sie nicht lieb habe. Ich kann sie nicht räumen. Es gibt so Zeiten, da würde sie am liebsten räumen, würde sie am liebsten rausgehen. Aber wir können sie nicht räumen, aber eines können wir sie, wir können sie so behandeln, dass wir sie nicht lieb haben. Und das ist das, was Gott letztendlich im tiefsten Sinne des Wortes mit herausgerufen meint. Wir sind nämlich noch von mehr herausgerufen, es hat damit der Gemeinde zu tun. Offenbarung 18, Vers 4, aus der Hure Babylon herausgerufen, geht aus von ihr, dass ihr Sünde nicht teilhaftig werdet. Das ist auch Gemeinde Jesu, herausgerufen aus der Verführung, wo der Teufel praktisch die Hure, das heißt die falsche Christenheit aufbaut. Das gehört auch dazu. Und dann Johannes 14, 3, herausgerufen aus dem Einfluss Satans. Da sagt die Bibel ganz klar, in mir hat er nichts. Jetzt müssen wir ganz nüchtern, wenn man wissen will, was gemeint ist, dann hat man was ganz Einfaches. Da hat man Menschen, die keine Verdammnis mehr haben, weil sie nämlich bekehrt sind, weil sie gewaschen sind im Blut des Lammes. Da hat man Menschen, die mit Christus gekreuzigt sind, die im Grundsatz mit der Sünde gebrochen haben, wenn sie auch manchmal in Sünde fallen. Aber im Grundsatz haben sie mit der Sünde gebrochen. Dann hast du Menschen, die frei sind vom mosaischen Gesetz, die nicht mehr auf die Idee kommen, das heißt Gott etwas zu bringen, sondern die von Gott etwas bekommen haben, nämlich die Erlösung und das dann ausleben. Du hast Gläubige, die nicht mehr zu dieser Welt gehören, die letztendlich von dieser Welt abgesondert sind, die sich bewusst sind, mit meiner Bekehrung gehöre ich nicht mehr zum Rest, ich bin anders, es drückt sich aus in jeder Beziehung. Und trotzdem leben sie in der Welt. Das heißt, kein Extrem, weder links noch rechts. Und die nicht zu der Hure Babylon, zu diesem falschen System gehören. Und die nicht mehr unter dem Einfluss Satans sind. Das heißt, sie entzieht sich diesem Einfluss der Hure Babylon. Sie entzieht sich aber am Einfluss des Satans, zu dem sie ihm kein Anrecht geben. Das heißt, das ist der Ruf Gottes. Wenn Gott sagt, komm heraus, dann meint er das alles. Und die Gemeinde ist eine ganz einfache Ansammlung von Menschen, die in etwa in örtlicher Nähe sind, bei denen genau das passiert ist und die genau das wollen. Die in den Himmel möchtet, die nicht in der Sünde leben möchtet, die nicht im Gesetz dienen möchtet, die nicht zu dieser Welt gehören möchtet, die nicht zu der Hure Babylon gehören möchtet und die nicht unter dem Einfluss des Teufels sein wollen. Und dieser Wille, das ist das, was die Gemeinde verbindet. Sie sind gewaschen im Blut des Lammes, gehören dazu. Aber dieser Wille, das ist der Ruf Gottes, der herausruft, der sagt, komm heraus. Wenn du sagst, ich gehe in die Gemeinde, muss ich sagen, ich gehe in die Gemeinde. Das heißt, ich gehe dorthin, wo die sind, die kein Verdammnis wollen, keine Sünde, kein Gesetz. keine Welt, keine Hure Babylon und kein Teufel sei Fluss. Das ist einfach. Die sechs Punkte, ist auch interessant, dass es gerade sechs sind. Das sind genau sechs Punkte. Und die sechs Punkte, das ist das, was wir letztendlich von Gott her gehört haben, dass wir das nicht wollen, dann sind wir rausgegangen aus dem. Und das ist Gemeinde Jesu. Nichts anderes. So einfach. Es ist einfach wichtig, wenn man das begreift, dann hat die Gemeinde Aufgabe dieser Welt. Ja, was macht sie jetzt in dieser Welt? Das ist auch einfach. Weil Gott es so macht, dass es jeder versteht. Gemeinde ist überhaupt nichts Geheimnisvolles. Ich mag es nicht, wenn man vom mystischen Leib des Leibes Jesu Christi redet und so. Da denkst du dann immer, sich was irgendwo, wo man nicht fassen kann. Die Gemeinde ist so einfach, dass man sie fassen kann. Sie ist ganz einfach eine Ansammlung von Menschen, die Gott herausgerufen hat aus diesen sechs Punkten. Und die Amen und Ja dazu gesagt haben und sich drum treffen und miteinander diesen Weg gehen, wo sie das alles nicht wollen. Und jetzt tun sie etwas. Und was sie tun, das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 39. Dort heißt es, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herrufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das ist das Programm, wenn du dir überlegst, was ist Gemeinde? Geschwister, Gemeinde ist was völlig anderes, wie man denkt. Guckt einfach die Gemeinde an. Und guckt, wo die Gemeinde arbeitet, und dann guck an, was ihre Aufgabe ist. Dann hast du relativ schnell einen Eindruck, ob eine Gemeinde sauber arbeitet. Sie hat von Gott her, und das ist immer ganz interessant, hat sie diese Aufgabe. Evangelisation ist eine der Hauptaufgaben der Gemeinde. Das heißt, die Ungläubigen zu erreichen, ist ein entscheidender Punkt. Die Menschen, die sich rufen lassen, macht ihr was, die zur Gemeinde gehören, die sich wiederum von der Verdammnis rufen lassen, von der Sünde, vom Gesetz, von der Welt, von der Hure Babylon, vom Einfluss des Teufels. Alle, die sich rufen lassen, das sind die, die mir evangelisieren, die Ja dazu sagen, die werden getauft. Das ist die nächste Aufgabe, die zweite. Das heißt, die Gemeinde soll rufen, die Menschen herausrufen, und dann soll sie taufen. Taufe heißt, vorher war ich Drucker, jetzt bin ich nass, ist was völlig anderes passiert. Ich war vorher unberührt vor Gott, jetzt bin ich getauft im Heiligen Geist. Das heißt, ich bin in diesen Leib der Gemeinde hineinversetzt, ich gehöre zur Gemeinde. Das heißt, ich bin herausgerufen. Und ich kann es immer wieder, ich möchte es runterleuern, stundenlang. Möchte ich wirklich. Ich bin rausgerufen von letztendlich der Verdammnis, von der Sünde, vom Gesetz, vom Fluch des Teufels, von all seinen Machenschaften, von der Hure Babylon, von der Welt, von all diesen Dingen, wo wir vorher gehört haben. Und das sind die Gläubigen, und die bezeugen das, wenn sie sich taufen lassen. Das ist das Normalste von der Welt. Ich diskutiere über Taufe nicht mehr, ich taufe auch niemanden mehr, der mit mir über Tauffrage redet. Wenn nicht jemand kommt und Sehnsucht hat, mit leuchtenden Augen bettelt, dass er tauft werden darf, dann tauft man gar nicht. Wisst ihr warum? Es hat ja gar keinen Wert. Was soll ich jemandem noch überreden, dass er endlich das tut, was Gott will? Wenn jemand keine Taufe begehrt, hat er es nicht begriffen. Guck doch her, was ist passiert beim Kämmerer aus dem Morgenland? Als Philippus ihm predigt, das Heil in Christo, was ist die Frage, was hindert mich getauft zu werden? Und die müssen wir taufen, die kommen und sagen, was hindert mich getauft zu werden? Aber die Aufgabe der Gemeinde ist glasklar, Evangelisation, Taufe. Das nächste, das ist das, was wir heute machen. Lehre der Apostel, das heißt, das, was die Apostel in den Lehrbriefen, ein Lehrblock der Gemeinde nahegebracht haben, das ist so die Bekehrten, also vorher evangelisierten, Bekehrten und Getauften, sollen sich mit der Lehre der Apostel auseinandersetzen, dass sie das Wort Gottes verstehen. Sie sollen in die Tiefe der Ratschlüsse Gottes hineingeführt werden, das ist Lehre. Und das nächste, was kommt, ist die Gemeinschaft. Und wie geht Gemeinschaft? Das ist einfach. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, wir sollen miteinander nachdem wir bekehrt sind, nachdem wir getauft sind, uns mit dem Wort Gottes lehrmäßig beschäftigen, sollen wir miteinander im Zustand sein, wo man dauernd danach trachtet, dass Gemeinschaft ist. Das heißt, wir leben dauernd im Licht, lasst uns dauernd reinigen durchs Blut Jesu und aus dem Grund herrscht ihre Gemeinde Gemeinschaft. Wenn zwei sich in der Gemeinde nicht vertragen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist einer nicht im Licht, oder beide. Dritte Möglichkeit gibt es nicht. So einfach. Weil Gemeinschaft geschieht im Heiligen Geist. Sind beide im Licht, überhaupt kein Problem. Dann geschieht Gemeinschaft. Das ist der vierte Punkt. Schon interessant, der vierte. Hat tiefe Zahlensymbolik bedeutet. Das ist jetzt zweit. Das nächste, was die Bibel hier sagt, sie bleiben im Brotbrechen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Brotbrechen ist das Gedächtnis. Das heißt, die Gemeinde wird sich nie um etwas anderes drehen, als um das vergossene Blut und den gebrochenen Leib Jesu Christi. Sie ist sich bewusst, ich bin nur aus diesem elenden Weltlauf herausgerufen worden, aus diesen ersten sechs Punkten. Ich gehöre nur zu dieser Gemeinde, weil der Herr sein Blut vergossen hat und sein Leib gebrochen hat. Das heißt, das Zentrum einer Gemeinde ist immer das vollkommene Opfer Jesu Christi und darum bricht sie am Sonntag das Brot. Um zu gedenken des großen Opfers Jesu. Wenn eine Gemeinde, das ist auch ein Kennzeichen, wenn eine Gemeinde mal in den Beiträgen, wenn am Sonntag, hört ganz genau zu auch bei uns, wenn in den Beiträgen nicht das Opfer Jesu im Mittelpunkt steht, dann steht die Gemeinde falsch, keine Frage. Sie gedenkt des Opfers, des gebrochenen Leibes, des vergossenen Blutes. Das ist letztendlich der entscheidende Punkt. Das heißt, die ist relativ einseitig orientiert. Und dann das Nächste, was die Bibel hier sagt, sie bleibt in den Gebeten. Das heißt, die Gemeinde ist etwas abhängig. Wenn betet ein Mensch, wenn er abhängig ist, dann muss er beten. Bei mir geht es immer so, es ist ganz einfach. Solange ich selber in die Hand nehme, geht es der Zeit gut. Es geht, das ist erstaunlich. Also Zeit geht es gut. Ich kann es nicht sagen, es geht dann schief. Es geht der Zeit gut. Es lässt auch Gott der Zeit gut gehen, wenn ich Sachen selber in die Hand nehme. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man es einfach schief gehen lässt. Mit einem ganz einfachen Ziel, dass ich endlich lerne, dass ich abhängig bin. Der Gemeinde ist mal abhängig. Da muss man beten, dass es funktioniert. Bist du die Gemeinde, wo du nicht mehr beten musst, dass die Leute erreichst? Die Gemeinde, wo du nicht mehr beten musst, dass die Gemeinde klar ist? Die Gemeinde, wo du nicht mehr beten musst, dass keine Spannungen sind? Die Gemeinde, wo du nicht mehr beten musst, dass richtig verkündigt wird? Die Gemeinde, wo du nicht mehr beten musst, dass richtig evangelisiert, richtig gebetet, richtig miteinander umgegangen, alles richtig läuft, die Absonderung. Wenn man nicht mehr beten braucht, ist die Gemeinde mehr. Weil die Gemeinde hat die Gebete, Mehrzahl. Das heißt, die Gemeinde muss dauernd kämpfen, im Gebetskampf, dass alles richtig läuft. Also, nur das immer bewusster. Man muss Gebetskampf füreinander kämpfen in all dieser Gemeinde. Das ist wichtig. Und wenn du das hast, sind wir mal ehrlich, ich sage es mal ganz vorsichtig, ich glaube, es sind wir beschäftigt, oder? Kannst du einem langweilig werden, mein? Wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich habe keine Aufgaben, mir ist langweilig, muss ich sagen, Entschuldigung, ist alles okay, bloß ich verstehe es nicht. Weil im Prinzip hier Arbeit. Arbeit, Mass. Jetzt geht die Bibel weiter und sagt, das ist die Gemeinde. So sieht die Gemeinde aus. Und jetzt wird erklärt, in was das eingebettet ist, was das Haupt Jesus Christus innerhalb dieser Aufgabegebiete, die wir jetzt gesehen haben, durch die einzelnen Gläubigen tut. Das lese ich Epheser 4, Vers 11 bis 16. Schon interessant, und zwar, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und er hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Und guckt, Gott hat in der Gemeinde Ämter gegeben. Warum? Um wiederum der Rest der Gemeinde dienstfähig zu machen. Bei dem Wort Dienst steht Diakonias. Unser Verständnis von Diakonie ist total verengt auf Soziale. Auch jede Form der Seelsorge ist biblisch gesehen Diakonie. Und die Bibel sagt, praktisch Gott hat die Ämter gegeben, um die Gläubigen zuzurüsten, dass sie in der Lage sind, wiederum ihren Dienst in der Gemeinde auszuführen. Warum? Nächster Satz. Zur Erbauung des Leibes Christi. Das heißt, dass der Leib Jesu Christi, die Gemeinde, erbaut wird. Wer soll erbaut werden? Die Herausgerufenen, die als Arbeit evangelisieret, die taufet, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, die das Brot brechen, die letztendlich hier taufen, muss man dazu sagen, die dann auch mit dem Brot brechen, die in der wirklichen Gemeinschaft miteinander leben. Diese müssen erbaut werden durch das, was Gott in die Gemeinde hineingibt. Was will Gott? Bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Das ist das erste Ziel. Gott will, dass seine Gemeinde alle, jetzt hört mal her und staunt, den gleichen Glauben haben. Schön interessant. Ohne Zwang, ohne Sekte, ohne Schwierigkeiten, ohne irgendwie Trickser, ohne Gehirnwäsche. Bei Gehirnwäsche ist kein Problem, da hat alle den gleichen Glauben. Und Gott will, dass verschiedenste Persönlichkeiten, die vollkommen frei sind, trotzdem den gleichen Glauben haben. Wisst ihr warum? Epheser 4, Vers 5 steht, ein Herr, ein Glaube. Das heißt, Gott will, dass alle den gleichen Glauben haben und dass alle die gleiche Vollerkenntnis des Sohnes Gottes haben. Das heißt, dass man die Person Jesu gleich sieht. Das ist hochinteressant und wichtig. Wisst ihr, es hört sich alles so fromm an. Wenn du dann liest vom heiligen Herzen Jesu und solche Sachen, dann denkst du immer, das wird sich doch heiligen. Das steht aber in der Bibel. Sondern wir müssen letztendlich die Person Jesus so sehr, wie sie uns Gott in der Apostellehre zeigt. Nämlich eine Person, die vom Wesen her mit Gott dem Vater wesensgleich ist. Das ist mal entscheidend. Die von ihrer Natur her genauso göttlichen Wesens ist wie der Vater. Wie ein Mensch, wenn er ein Kind hat, das auch ein Kind ist, so ist der Jesus wie der Vater vom Wesen her göttlichen Wesens. Kann man kaum umschreiben, wie das genau geht. Und trotzdem ist er gleichzeitig ein Mensch. Sie hat einmal versucht zu erklären. Die Gläubigen, das kannst du schlecht erklären, weil es ein Geheimnis. Aber sie hat es dann so erklärt und sagen, der Geist ist von Gott und der Körper ist vom Mensch. Genau so ist er. Und das ist das Entscheidende. Dieser Sohn Gottes, dieser Christus, ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Weil er beides hat, ist er auch der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Und das ist die Einheit des Glaubens und die Vollerkenntnis des Sohnes Gottes, dass du begreifst. Wisst ihr, der Herr Jesus ist ein Prototyp, in Anführungszeichen. Gibt es bloß einmal in diesem Universum, es wird nur einmal geben. Das heißt, es wird nie einen zweiten Christus geben. Wenn dann die Schwärmer kommen und sagen, dass sie wie Christus Söhne Gottes sind, dann muss ich sagen, Abfall! Der Sohn Gottes ist total einzigartig, ohne Sünde, von Gott vor Ewigkeit geboren und gleichzeitig Mensch. Wirklicher Mensch. Und trotzdem der Sohn Gottes. Und diese Erkenntnis, der Sohn Gottes in der Tiefe zu erkennen, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist die volle Erkenntnis. Und dazu soll die Gemeinde dienen. Das heißt, wenn du in die Gemeinde kommst, dann muss vor Folgendes passieren. Du musst erbaut werden, absolut notwendig. Und du musst in deiner Erkenntnis über den Sohn Gottes, über seine Rolle, wachsen. Das ist wichtig. Ist, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und was will Gott damit? Zum erwachsenen Manne werden, so steht er, vollkommen ist gewagt. Zum erwachsenen Manne werden. Das heißt, dass wir geistlich wachsen, innerlich, bis wir erwachsen werden, zum Maß der vollen Größe Christi. Das heißt, dass ich mein Maß des Glaubens auslebe. Und wisst ihr, was das Merkmal vom Erwachsenen ist, Geschwister? Wisst ihr, was das ist? Der ist nicht mehr kindisch. Das Entscheidende vom Erwachsenen ist nicht mehr kindisch. Das heißt, er weiß das Wesentliche, die Kinderkrankheiten des Glaubens abgelegt. Er ist erwachsen, vernünftig, normal. Also Bruder sagte mal zu mir, der Heilige Geist macht normal. Das ist eine der größten Aussagen, die ich hier gehört habe. Ich habe festgestellt, dass das stimmt. Der Heilige Geist macht normal. Alles, was nicht normal macht, ist nicht der Heilige Geist. Damit wir nicht mehr umhergeworfen und umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Das heißt, dass wir nicht mehr den Menschen ausgesetzt sind. Das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Wenn jemand in der Gemeinde wächst, der Herr Jesus erkennt und erwachsen wird, dann ist er unbeeinflussbar von Verführung und von Menschen. Das ist Ziel Gottes. Das muss man aber ganz nüchtern sehen. Dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, in ihm, der das Haupt ist, Christus. Das heißt, dass wir wachsen, wie? In der Agape. Und ich möchte es nochmal betonen, Liebe heißt für den Nächsten. Wenn wir uns gegenseitig Liebe erzeigen, dann haben wir genau die Haltung für den Nächsten, für den Dritten. Unverbrüchlich das Beste zu suchen, egal was es mich oder den kostet. Das heißt, wenn ich dem auch wehtun muss, wenn es das Beste für ihn ist, muss ich ihm wehtun. Das ist Agape. Und in dieser Liebe praktisch dem Haupt, dem Herr Jesus entgegenzuwachsen. Das heißt, immer Christus orientiert zu sein. Immer, was will der Herr, nicht was will ich. Und dann den ganzen Leib, der ja verbunden ist, dass diesem Leib, so wie es da heißt, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt wird und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun. Das heißt, dass wir uns gegenseitig Handreichung tun, dass wir uns gegenseitig unterstützen in dieser Aufgabe, in diesem geistlichen Wachstum, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit eines jeden einzelnen Gliedes. Und ich habe das einmal auf eine Schwester gesagt, die hat mir zu Deutsch gesagt, ist doch egal, ob ich da bin. Ich habe gesagt, nein, ist nicht egal. Und zwar, es spielt keine Rolle, was du tust, sondern es spielt eine Rolle, was du bist. Denn die Gemeinde wird geprägt auch von den Anwesenden. Und der kleinste Dienst, allein wenn jemand drin sitzt und still betet, ist unter Umständen für eine Gemeinde ein wichtiger Dienst. Weil Gemeinde ist jeder Einzelne wichtig und dass er hier ist und das, was Gott von ihm will, tut, nach seiner Leistungsfähigkeit. Ist euch klar, dass es Menschen gibt, die Liederbücher austeilen und durch diese Liederbücher kommt die Salbung Gottes über die Gemeinde. Ist euch das klar? Kann passieren. Durch Kleinigkeiten, durch Dienste. Und ich bin nur verpflichtet, das zu tun, was der Herr von mir will. Und jetzt sagt die Bibel, warum? Um das Wachstum des Leibes zu vollbringen, das heißt, dass wir dem Haupt entgegenwachsen, zur Auferbauung seiner selbst in dieser Agape, in dieser Liebe Gottes. Das heißt, dass die Gemeinde sich selber durch einen eigendynamischen Prozess, den der Haupt durch die Glieder gegenseitig initiiert, ergibt es der Gemeinde, dass durch das praktisch die Gemeinde dem Haupt Jesus Christus entgegenwächst. Das heißt, der Haupt tut alles durch die Gläubigen. Macht euch das. Der Haupt tut alles durch die Gläubigen. Das ist genau Epheser 4. Durch die Gläubige tut er alles. Wenn du sagst als Mensch, ich brauche die Gemeinde nicht, dann sagst du, Herr darf mir nichts mehr tun. So weit gehen wir hier. Weil der Wille Gottes ist, dass ein Teil des Wachstums und der Teil meiner geistlichen Versorgung durch Gemeinde geschieht. Sobald jemand sagt, ich brauche das nicht mehr, wird es gefährlich. Weil damit ist schon Gott aus der Schule gelaufen. Darum ist Gemeinde so wichtig. Und wenn ich jetzt wieder an Josef zurückdenke, der hat das eingenommen. Das heißt ganz einfach, Josef hat das getan. Da geht der Kampf drum. Wenn man weitergeht, Philipper 1, Vers 19, dass man den Charakter der Gemeinde begreift. Denn ich weiß, dass mir das zum Heil ausschlagen wird durch eure Fürbitte und die Handreichung des Geistes Jesu Christi. Und da ist was ganz Wichtiges, eine persönliche Fürbitte und Einstellung. Das heißt, ein dauerndes Gegeneinander-Eintreten. Und ich sage es ja ehrlich, man kann mir nicht viel mehr Gutes tun, wie dass man mir sagt, ich bete für dich. Das Wichtigste, was es gibt. 1. Korinther 4, 1. So soll man uns betrachten als Christi Diener und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Im Übrigen wird von Verwalter nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Das ist das, was Gott will, dass wir uns gegenseitig helfen, Handreichung tun und das in absoluter Treue. Also ich sage es euch ehrlich, der Unterschied. Wenn ich einen gefährlichen Dienst habe, aber ich möchte nicht nur auf einen gefährlichen Rüster, wenn ich weiß, die Geschwister betet, sie betet nicht, ich habe das einmal live erlebt, zweimal hintereinander. Wenn meinen Dienst habe, ich wusste, dass ein Großteil der Gläubigen inbrünstig dafür betet. Es gab nichts mehr, da waren die größten Gegner in einer Halle, es gab nichts mehr, was diesen Dienst aufhalten konnte, die wurden vom Tisch gefegt, ich habe sowas noch nie erlebt. Es war atemberaubend. Das andere Mal, Da haben die Gläubigen nicht gebetet. Ich habe es auch nicht gesagt, ich habe schon innerlich abgehakt, oh, ist überhaupt kein Problem, bin hingegangen. Ich stand auf der Kanzel der Gemeinde, wisst ihr, was mir passiert ist? Über mich kam Resignation, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe nur noch einen Gedanke gehabt, ich will runter von der Kanzel und abhauen durch die Hinterausgang, ich will raus. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist nicht mehr gegangen. Dann habe ich daheim mal überlegt, habe gesagt, wo war der Unterschied? Wisst ihr, wo er war? Ich habe es relativ schnell rausgekriegt, wo er war. Einmal wurde gebetet, einmal war Handreichung Jesu Christi da und einmal wurde nicht gebetet und da war keine Handreichung da. Und das heißt doch ganz einfach für euch, wenn ihr fleißig betet, dann komme ich das nächste Mal nicht spät. Ist klar? Ihr versteht, was ich meine. Das sind Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten. Das ist kein Vorwurf, ich möchte es nur zeigen. Um zu sehen, wie praktisch das ist. Das ist praktisch. Wenn ihr betet, dann macht vielleicht das nächste Mal der Chor keinen Fehler. Hat keinen Fehler gemacht, wenn ihr richtig versteht. Oder in der Verkündigung passiert dem Bruder, der verkündigt, kein Lapsus, dass er daneben haut. Oder in der Einleitung verhaspelt sich der, der Einleitung macht nicht. Oder beim Verabschieden übersieht der, der verabschiedet, ein anderer nicht. Das sind Kleinigkeiten. Durch Gebet, durch Fürbitte wird die Funktionsfähigkeit des Lebens erhalten. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das kann man nur tun, wenn man treu ist. Wisst ihr, ich bete die Gemeinde jeden Tag durch. Und wenn ich jetzt rumgucke und würde jemanden in unserer Mitte finden, für den ich nicht bete, dann wäre es für mich ohrfeig. Und zwar zwei links, zwei rechts. Und dann habe ich jemanden vergessen. Das kann nicht sein in der Gemeinde. Die sind bei mir gespeichert, sie kommen in der seltsamen Reihenfolge, es gibt ehrlich zu, ich habe mir oft überlegt, warum so komische Reihenfolge. Aber ich habe mir die inzwischen so auswendig eingebetet, dass ich gar nicht mehr ändern kann. Wenn ich eine neue einfüge, wird es immer ganz schwierig. Man muss eine Lücke suchen, wo ich eine einfügen kann. Und dann sagt die Bibel, Hebräer 10, 25, ja, ganz wichtiger Grundsatz, indem wir unser, jetzt pass mal auf, was da steht, da steht unser versammelt werden, das steht da überhaupt nicht. Da steht Episynagoge, das heißt unser gemeinsames Hinaufversammeln, das heißt unser Miteinander vor den Herrn treten, das ist hier gemeint, nicht verlassen. Wisst ihr, gemeint ist was ganz einfaches, sind alle Menschen, die herausgerufen sind, die sich versammeln, um bestimmte Dinge zu tun und die immer den Kopf nach oben haben zum Herrn. Die sich miteinander zum Herrn versammelt und dann das tun, was hier geschrieben steht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr bisher was theologisch kompliziert erkannt? Also ich nicht. Ist alles so einfach, dass, ich sag's mal, ein einfältiges Kind nicht irre kann in diesen Dingen. So einfach ist gemeint. Denn, hier schon mal ganz wichtig, sie hat gemeinsame Schiene und die sind ungeheuer wichtig. Sie hat eine grundsätzliche Zielsetzung, die haben wir jetzt gesehen, und sie hat Gemeinsamkeiten. 2. Timotheus 2, 22, das ist was ganz Wichtiges. Halt, Entschuldigung, da ist der Zweier falsch. Das heißt, die 22 schon 2, müsst ihr sprechen. 2. Timotheus 2, 2, da war der Fingerzeig auf der Schreibmasche. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, das Grundelement der Gemeinde ist Treue. Geschwister und nicht Begabung, ist euch das klar? Treue und nicht Begabung. Begabung ist gut, aber nützt nichts. Ich sage es dir ganz ehrlich, mir ist ein treuer Mensch lieber wie ein Begabter. Lieber jemand, der treu ist und vor Gott in Ordnung ist und treu ist, als der Hochbegabteste. Weil was nützt mir denn ein Hochbegabter, wenn er nicht treu ist? Der wird sogar gefährlich. Die Verführer sind in der Regel hochbegabt. Ich könnte euch ein paar Verführer zeigen. Guckt mal die Verführer, es waren hochbegabte Menschen. Aber sie waren weder der Gemeinde treu, noch mehr Jesus. Insofern bin ich keine Hochbegabte, das ist auch wichtig. Aber das entscheidende Merkmal der Gemeinde muss Treue sein. Wenn dann nur Begabung und Treue zusammenkommt, wunderbar. Aber ich nehme lieber den Unbegabtesten, der treu ist, als den Begabtesten, der untreu ist. Das war keine Frage. Treue, das ist es. Treue in der Gemeinde Jesu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 1. Timotheus 3, Vers 8. Halt, Entschuldigung. 1. Petrus 2, Vers 4. Ihr könnt die Parallelstelle immer dazu lesen. Dann in Ruhe, wenn ihr es studieren wollt. Dort heißt es. da ihr zu ihm gekommen seid, wiederum im Zentrum der Jesus, als zu einem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und köstlich ist, so lasst auch ihr euch nun auferbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, um geistliche Schlachtopfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das heißt, die Gemeinde ist priesterlich, sie ist nicht bloß treu, sondern die Gemeinde ist priesterlich. Das heißt, sie tritt mit dem vollkommenen Opfer für den anderen ein. Das heißt, wenn ich sehe, dass der andere schief geht, dann trete ich priesterlich für ihn ein und bitte Gott darum, dass er ihm hilft, dass er ihn wäscht in sein Blut, dass er ihn wieder zurechtbringt, dass er ihn wieder gekreuzigt mit Christus leben lässt. Ich gehe dauernd mit dem Opfer um, diesem Menschen gegenüber. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt, der Gemeinde ist treu und priesterlich. Das tritt für den anderen ein. Und dann ist sie zuchtvoll, im tiefsten Sinne des Wortes. 1. Korinther 5, Vers 13. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Jetzt sage ich immer was ganz Klares. Ich muss manchmal einer Person wehtun, die die Gemeinde beschmutzt, und dem jämmerlich wehtun, um die andere nicht zu gefährden. Mir ist schon passiert, dass ich ausgerechnet denen wehtun musste, wo ich eventuell eine tiefere Beziehung hatte, wie zu denen, die ich schützen musste. Könnt ihr euch das vorstellen, wie weh das tut? Um die zu schützen, die mir vielleicht nicht einmal so nahe steht, wie der, den ich wegtun muss. Soll ich vorstellen? Kein Anseher der Person. In der Gemeinde muss Zucht geübt werden. Wo Böses ist, muss es weg. Gibt es auch keine großen und kleinen Namen. Was hindert daran, große unter Gemeindezucht zu stellen? Nix. Gar nichts. Schon mal ganz wichtig. Die Gemeinde muss ohne Anseher der Person Zucht üben. Und dann natürlich, das Gemeinsame ist nicht nur die Treue, das Priesterliche, das Zuchtvolle, sondern wiederum das absolut wichtige Gemeinschaftliche, wie der 1. Johannes 1, 7 bis 9. Das heißt, sie sind miteinander in diesen Dingen, weil sie dauernd gewaschen sind im Blut des Lammes. Und das ist mit das Wichtigste der Handreifung. Wann bist du das letzte Mal zu jemandem von deinen Brüdern oder Schwestern hingegangen und hast ihm Handreichung getan, indem du ihm gesagt hast, du, kann man dir helfen, wäre es nötig, dass du dich neu reinigen lässt durch Jesu Blut. Ich habe den Eindruck, du bist Gemeinschaft unfähig zu sein. Das ist Liebe, wenn man das tut. Ich weiß, der Schwab sagt nichts und lässt ihn nichts sagen, das weiß ich. Wir arbeiten nicht. So locker mir die Zunge manchmal geht, da geht es mir auch schwer, sei ganz ehrlich. Hinzugehen, zu sagen, ich habe den Eindruck, bei dir glänzt. Weißt du, was du brauchst? Oh, die andere Böse, die mich nicht verstehen, muss sagen, ja, guck, jetzt haben wir schon die Diagnose, die ist perfekt. Du brauchst Reinigung durch Jesu Blut, du bist enttäuscht. Das ist wichtig, dass man sich Handreichung tut. Und dann ist Timotheus 2, Vers 8, wieder ums Gebet, jetzt wird klar beleuchtet. Das ist jetzt der Katalog des Gebetes. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Wisst ihr, warum die Männer beten müssen? Schreifach. Wie ja lange nicht dahinter kommen. Zwischen weiß ich's. Wisst ihr, warum die Männer aufgefordert werden zu beten? Stellen Sie einfach, was die Frauen sowieso tun. Tatsache, die Frau betet. Die Frauen sind die größeren Beter, die Männer sind die kleineren Beter, du musst die Männer da und anschauen und sagen, ihr müsst beten. Das ist mir vollkommen klar. Darum sagt hier der Apostel, Männer beten, wenn die Frau fällt von alleine, wir wollen es nicht sagen. Es heißt nicht immer nur in der Bibel, wenn was nur für Männer oder nur für Frauen geschrieben wird, steht das für die andere gar kein Thema. Ist jetzt hier wie zum Beispiel bei allgemeinen Dingen, da man es richtig versteht. Bei allgemeinen Dingen. Sonst Problem ist, dass die Männer einfach nicht betet. Die Männer müssen eher zum Gebet erziehen. Beobachtung heute der Gemeinde Jesu. Das sind die Gemeinsamkeiten. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt dreifach, Männer und Frauen haben unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde. Das gehört mit zum Wesen der Gemeinde. Wisst ihr, was ein Mensch ist? Ich habe immer klar, was ein Mensch ist. Bin ich ein Mensch? Bin ich ein Mensch? Teilweise. Ich bin nicht der Mensch. Bin ich. Mir fehlt was. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Also schuf Gott den Menschen, männlich-weiblich schuf er ihn. Der Mensch als Ganzes ist Mann und Frau.
Ich bin Mensch, aber nur der männliche Teil. Es gibt auch einen weiblichen Teil vom Menschen, die Frau. Und beides zusammen ist der Mensch. Und aus dem Grund ist eine Gemeinde, es hat für Männer und für Frauen eine Gesamtaufgabe. Wenn es einen gesamten Menschen gibt, also der Mensch, ist Mann und Frau, vor Gott her. Und aus dem Grund besteht die Gemeinde aus Männern und Frauen, darum haben sie unterschiedliche Aufgaben. Das ist ganz wichtig, dass man es erkennt. Jetzt kommen die Männer. Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das Versäumte nachholst und in jeder Stadt Älteste einsetzen möchtest. Das heißt, die Aufgabe der Männer ist zum Beispiel, die Führungsrolle in der Gemeinde zu haben. Da gehört dazu, Ältester zu sein. Und wenn ihr die Bibel studiert, ich kann das heute aber nicht, das ist ausgeschlossen, wenn ihr mal über die Struktur der Gemeinde reden müsst, dann werden wir feststellen, dass es bei Ältesten zwei Ebenen gibt. Ebene 1, das Charisma, die Berufung, der Dienst. Das heißt, es gibt Älteste, die sind von Gott her, von der Berufung ausersehen, Älteste zu sein, die hat die natürliche Begabung. Punkt 1. Und dann gibt es eine zweite Ebene von Ältesten, die sind aber nicht geringer. Das ist genauso gleich vollwertig Ältester, bloß ist da eine andere Rekrutierung Gottes. Das sagt die Bibel, wer einen Ältesten anstrebt, praktisch begehrt eine schöne Tätigkeit. Das heißt, jeder Mann kann, wenn er die Voraussetzungen erfüllt, die Bibel sagt, kann das Ältestenamt anstreben. Und wenn er das erfüllt von Gott her, dann darf er da danach streben, das ist normal. Es wird ihm Gott aufs Herz geben, ob er es tun soll oder nicht, das ist keine Frage. Aber die Aufgabe der Männer ist, Älteste zu sein, ist auch Führungsaufgabe in der Gemeinde Jesu, das ist gar keine Frage. 1. Timotheus 3, Vers 8. In 1. Timotheus 3 vorher kommen wieder die Ältesten. Dort heißt es, gleicherweise sollen auch die Diakonen ehrbar sein und so weiter. Es ist auch Aufgabe in erster Beziehung, die Diakonie muss von Männern zuerst vorangetrieben werden. Dann in Vers 11 kommen die Frauen. Da steht, da müsste eine schreiben, Frauen, das heißt Diakoninnen. Aber dass man hier auf keine falsche Idee kommt. Diakonie ist mit einmal zuerst Männeraufgabe. In Apostelgeschichte 6 wurden meines Wissens Männer eingesetzt. Wenn die Männer manchmal so ein bisschen verächtlich auf Diakone gucken, das ist zuerst mal Männeraufgabe. Brüder, sind wir ehrlich, wir warten doch immer auf die Schwester bei Diakonie, oder? Sind wir ehrlich, wir warten auf die Schwester. Die Bibel wartet nicht auf die Schwester, die wartet auf die Brüder. Und vielleicht ist es manchmal so, dass Diakonie nicht funktioniert, wenn die Brüder nicht kommen, darum kommen auch die Schwestern nicht. Zuerst müssen mal die Brüder kommen. Ist keine Frage. Ist also auch eine Aufgabe zuerst der Männer, dann der Frauen natürlich auch. Hebräer 13, 17, wieder der Gedanke der Führung in der Gemeinde. Gehorcht euren Führern, nicht euren Führerinnen, euren Führern. Das heißt, die Steuerungsfunktion der Gemeinde sind die Männer. Das ist ganz einfach, wisst ihr. Ihr Schwestern, das ist nicht abwertend, sondern das ist einfach nur das schöpfungsbedingt. Die Frau hat einen Mutterinstinkt, und den hat der Mann nicht. Haben wir nicht als Männer. Und eine Frau kann ihre Aufgabe als Mutter nur ausfüllen, wenn sie diesen Mutterinstinkt hätte, so stehen die Kinder kaputt. Also ich bin überzeugt, wenn Kinder nur Männer hätten, um sie herum, es ging nicht gut. Aber dieser Mutterinstinkt, der hat in Strukturen, in Führungsaufgaben manchmal einen unzähligen Effekt. Der überlagert nämlich das Prinzipielle. Und wenn ein Mann diesen Mutterinstinkt nicht hat, kann er manchmal hart und prinzipiell sein, wo eine Frau weich werden würde vom Mutterinstinkt her. Das ist der ganze Grund, warum letztendlich die Frau hier anders von Gott her in der Aufgabe in der Gemeinde eingesetzt wird. Und das hat sich auch im Sündenfall gezeigt. Die Eva ist weich geworden, nicht der Adam. Der ist dann lasch gewesen. Das ist wieder die Ursünde des Mannes, dass er lasch war und sich nicht gewehrt hat. Aber der Teufel ging die Eva an, so ein Grund. Er hat diese Instinkte angesprochen. Sie hat gesorgt, sie hat für mehr gesorgt. Sie wollte noch klug sein. Und so weiter und so fort. da hat der Teufel diesen Urinstinkt angesprochen. Und wenn das bei Frau möglich ist, sagt die Bibel, die Männer sollen die Führung haben. Das hat mit Emanzipation überhaupt nichts zu tun. Und das ist heute im Jahr 1999, ja, ich bin das wie vor 4000 Jahren. Zur Zeit der Patriarche, weil ich auch dann muss. Wie soll das anders sein? Schon mal der gleiche Stoff. Das ist ja überhaupt keine Zeiterscheinung, ob jetzt die Frau oder die Männer mehr emanzipiert, spielt überhaupt keine Rolle, sondern das ist ganz einfach, das ist eine Schöpfungsordnung. Das hat mit der Schöpfung und der Erlösung, aber auch mit Sündenfall zu tun. Und 1. Timotheus 5,17 zeigt dann nochmal was ganz klar, dass das auch die Aufgabe der Männer ist, zum Beispiel das Wort Gottes zu verkündigen. Die Ähnlichen, welche wohl vorstehen, halten man doppelter Ehre, wer auf allermeist die, welche in Predigt und Unterricht sich abmühen. Das Wortverkündigung ist die ständige Aufgabe der Männer. 2. Timotheus 4, Vers 1. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe Tag der Mahne mit allem Langmut und aller Belehrung. Das ist einfach Aufgabe der Männer, das Wort Gottes zu verkündigen. Da haben wir ganz klare Richtlinien in der Gemeinde Jesu. Titus 2, Vers 1, was ist die Aufgabe der alten Männer? Ich sage, ich werde langsam auch alt. Ich verstehe jetzt immer mehr, was die Bibel meint, die übrig wird. Dass alte Männer nüchtern sollen, ehrbar, verständig, gesund im Glauben. Röcke hat im Rentealter seine Verführung angezettelt. Schon interessant, sei Irrlehre. Die Männer werden nochmals im Alter, wird es nochmal kritisch. Wissen Sie, woraus das kommt? Das ist ganz einfach. Ich behaupte, dass ein Mann zwei Midlife, also sagen wir, die erste ist die Midlife-Kreis. Der Männer so mal um die 40 rum ist und denkt, er hat was verpasst. Das Problem kommt nochmals, wenn er Richtung 60 geht, denkt er nochmals, er hat was verpasst. Und dann in der Regel sucht man Ersatzbefriedigung. Und diese Ersatzbefriedigung, die kann sich in Sünde äußern oder in diesen Dingen, die hier geschrieben sind, dann sucht man Sonderdinge in der Gemeinde. Dann meint man, man muss sich nochmals wichtig machen, man muss sich nochmals ins Licht bringen. Wisst ihr, ich bin 47, ich habe das letzte Mal überlegt. Wisst ihr, wenn ein priesterlicher Dienst endet in der Gemeinde, Jesu? Mit 50. Da bist kein Maus und Vater. Er endet mit 50. Er beginnt mit 30 und endet mit 50. Aus. Man schon überlebt, was das heißt. Das heißt, es gibt auch einen Zeitpunkt, wo ich mir sagen muss, es reicht, dass du ein Alter bist, einer der älteren Gläubigen. Und die Gemeinde soll ja Zehrer von dieser Lebenserfahrung, von dieser Weisheit der alten Brüder. Ist doch wichtig. Aber für mich ist ein alter Bruder wertvoll, da muss ich bei mir nicht wichtig machen, sondern gar nicht nötig. Allein sein Lebensverfahren und sein Alter, auch sein geistiges Alter, ist für mich wertvoll. Das sind wertvolle Brüder, die brauchen wir, auch Schwestern in der Gemeinde, mit ihrer Erfahrung. Das muss man auch sagen, das muss man zum Ausdruck bringen. Ich hätte Rückle mehr geschätzt, wenn man das beachtet hätte. Dann nichts passiert. Sind wir uns einig, da nichts passiert. 2. Timotheus 2,22. Ich könnte jetzt aufflüchten. Ich könnte einen Armstrom denken. Ich könnte euch jetzt einfach zeigen, was wie gefährlich das ist. 2. Timotheus 2,22. Das sind die jungen Brüder hier. Fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber die Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nach. Die jungen Männer sind eher durch ihre, ich sage mal, Manneskraft gefährdet. Und da muss man halt die Entscheidung fällen. Wisst ihr, das Reich Gottes zuerst, der Herr zuerst. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt und nicht die Mädchen. Sag's mal, wie es ist. Aber der Gemeinde Jesu. Ich meine, Jesu ist auch kein Heiratsinstitut, lass mich mal so deutlich sagen. Und Hochzeit ist, und Ehe und Hochzeit ist nicht unbedingt immer das Letzte erstrebenswert. Und Gott hat ganz seltsame Wege manchmal. Wisst ihr, immer zuerst muss ich mal prüfen, was mein Charisma ist, meine Gnadegabe vor Gott. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich bin zur Ehe berufen, oder ich bin nicht zur Ehe berufen, oder ich bin frei. Gibt's auch. Und je nachdem werde ich mein Weg steuern in diesem Leben. Aber es ist klar, für die jungen Männer, ich sage es einfach mal deutsch, Von den jungen Männern erwartet Gott Keuschheit aus. Fliehe die jugendlichen Lüste, da gibt es nichts zu deuteln. Das ist die Botschaft an die Jungen. Das erwarte ich auch von jungen Brüdern. Weil sie keusch sind, dass sie wissen, wo die Grenze ist, der Gemeinde Jesu. Auch mit Mädel heimfahren und so weiter und so fort. Ich sage ausdrücklich die Jungen. Das ist eine gewisse Gefahr. Und dann 2. Timotheus 2,24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Lehrtüchtig, fähig, die Bösen zu tragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit, dass sie nämlich aus dem Teufel sein Fallstrick rauskommen. Das ist der Grundsatz. So wie Gott den Mann in der Gemeinde lässt, das ist doch Balsam, oder? Kein Streit haben will. Das, wie ich sage, ich war mal ein Streithammel. Ich habe erzählt, ich hatte einen richtigen Streithammel. Mit mir Streit zu kriegen, um geistliche Dinge, das war relativ einfach. Es war wieder mit meinem Hund, musste der Brocken hinlaufen, habe ich Pizza. Schafft man nicht mehr so leicht. Ich bin halt gar nicht mehr bereit zu streiten, allen geistlichen Dingen. Das heißt, einfach defensiver zu sein. Milde gegen jedermann, Verständnis für jeden, der in der Gemeinde da ist. Lehrtüchtig, von der biblischen Lehre her geprägt, ist wichtig. Fähig, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Und dann letztendlich die Bösen zu tragen, mit Sanftmut darum zu ringen, dass die letztendlich zurechtkommen. Wisst ihr, was das ist? Der unverbrüchlich beste Wille für ein Dritter das Beste zu suchen, egal was es mich oder den kostet, das ist Agape. Das steckt hier drin, ganz massiv. Ihn rauszuholen, mit Milde, mit Sanftmut. Ist ganz wichtig. Denn 1. Korinther 11, Vers 3. Struktur in der Gemeinde. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus eines jeglichen meines Haupt ist, der Mann aber des Weibes Haupt, Gott aber Christi Haupt. Jetzt gehört mal weiter, was passiert. Ist ganz einfach. Die Bibel sagt, letztendlich, der Mann schädigt sein Haupt, nämlich Christus, die Frau schädigt ihr Haupt, nämlich den Mann. Das ist wohl ein leichter Unterschied. Wisst ihr, was heißt? Ich sag's mal deutlich als deutlicher. Die Männer haben die mehr zusammenzureißen wie die Frauen. Fertig. Wenn sie nämlich ihr Haupt den Herrn schädigen. Aus. Bevor wir weiterreden. Und damit ordnet die Bibel was ganz einfach. Sie ordnet den Männern eine höhere Verantwortung zu. Wisst ihr, da wollen wir nicht stolz drauf sein, sondern da müssen wir endlich anfangen, diese Verantwortung wahrzunehmen und das zu tun. Wenn man mir sagt, wenn man gläubig ist, das sind die Laschis, die keine richtigen Männer sind, dann sage ich, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Wenn du wirklich gläubig als Mann dein Mann stehen willst, dann musst du erst mal zeigen, dass du ein Mann bist. Dann musst du nicht ganz andere Dinge tun, wo sie nicht gläubig noch 100 Mal drücken können. Kannst du dich als Gläubiger schon lange nicht mehr drücken. Da bist du am drängsten. Ein wahrhaft, wirklich vor Gott stehender Gläubiger, das ist kein Laschi, ich das mal so in der Gassensprache sage, das ist ein wirklicher Mann. 1. Korinther 16 und 13 steht auf dem Zettel. Wachet, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. So muss es sein. So will Gott die Männer. Also, was muss der Mann in der Gemeinde machen? Er muss seine Verantwortung wahrnehmen. Wenn es der Gemeinde was zu tun gibt, was Wichtiges, was Geistliches, dann ist das zwar wunderbar, dass die Schwestern immer zuerst kommen, die Schwabeln so. Aber da muss ich sagen, Männer, wo seid ihr? Da. Wenn ihr geistliche Dinge seht, Männer aufstehen, seid ihr im Dransten. Wisst ihr, das müsst ihr Männer einpoken. Weil dem Adam seine Urhaltung hat der Mann noch nie verlassen. Das ist einfach ein bisschen defensiver. Ein bisschen müder. Das ist Drama auch in der Gemeinde Jesu. Müssen wir einfach nüchtern ansprechen. Gott will, dass die Männer ihre Verantwortung übernehmen in der Gemeinde. Dann die Frauen. 1. Korinther 14, 34. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Da machen jetzt viele Brüder einen Punkt. Das ist aber kein Punkt, sondern Komma. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so mögen sie daheim ihre Männer fragen. Diese Stelle heißt nicht, dass eine Frau nicht beten darf in der Gemeinde. Diese Schwelle heißt aber nicht, dass eine Frau kein Zeugnis sagen darf. Diese Schwelle heißt nicht, dass eine Frau nicht reden darf. Ich sage es einmal ausdrücklich. Das ist eine Sonderlehre von bestimmten Denominationen, die biblisch nicht haltbar ist. Und ich habe die großen Brüder, was große Brüder, nur vorsichtig gesagt, ich habe Brüder, die das vehement gelehrt haben, mit denen bin ich am Kaffeetisch gekocht. Dann haben sie mir so geflüstert, betet bei euch die Frauen. Und ich habe halt ja gesagt. Und dann kam plötzlich diese Männer, die das so lauthals propagiert haben, plötzlich gesagt, naja, ich habe es mir auch schon überlegt. Also die Lehre glaube ich denen schon lange nicht mehr. Ich will zuerst mit denen privat reden beim Kaffee unter vier Augen, als wir, ob sie es wirklich glauben. Das heißt, ganz einfach, die Frau benimmt sich vollständig normal in der Gemeinde, aber die Führerschaft im Reden hat der Mann. Und die Frau tuschelt nicht in der Gemeinde, sondern sie fragt daheim ihren Mann. Das heißt, ihr Ansprechpartner ist den geistlichen Dingen der Mann. Ist einfach so. Wenn eine Frau keinen Mann hat, wer ist dann der Ansprechpartner? Dann geht sie eben zu den Brüdern oder zu den Ältesten und fragt die. Wenn es um geistliche Dinge geht, ist keine Frage. Dann Epheser 5, 22 gehört auch zum Wesen der Gemeinde. Die Frauen sehen ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn, denn der Mann ist des Leibes Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Er ist des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so sehen es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Das heißt, die Frau nimmt die Rolle ein und zeigt, dass sie sich so unterordnet, wie die Gemeinde sich im Herrn unterordnet. Das heißt, kriegt es klar, ihr Schwestern, dass ihr im Endeffekt eine Rolle habt, dass ihr die Rolle der Gemeinde nach außen hin darstellt. Ist oft gar nicht klar. Die Frauen haben mit ihrer Haltung die Aufgabe, die Grundhaltung der Gemeinde Christus gegenüber darzustellen. Das ist eine hohe Aufgabe, wenn man das begreift. Das ist ganz wichtig, weil dadurch kommt das Stück des Wesens Jesu zum Tragen. Lässt einmal 1. Petrus 3, Vers 1 sagen, wenn man einen ungläubigen Mann hat, was das heißt. Du musst ihn gewinnen, indem du dich unterordnest. Du musst ihn gewinnen, indem du ihn versuchst, mit geistigen Mitteln zu holen. Du willst dabei rausschmeißt, immer der Ungläubige, nicht der Gläubige. Der Gläubige darf trennen, also wenn Hurerei da ist, wenn Unzug da ist, kann der Gläubige mal bei Ehebruch. Kann der Gläubige, wenn er das nicht mit ansehen muss, kann er mal eine bestimmte räumliche Trennung. Das kann einmal passieren. Dass der Gläubige aus Konsequenz Abstand halten muss. Aber der Gläubige ist nie der, der Trennung betreibt. Sondern der Gläubige ist immer der, der versucht zu halten. Diese Trennerei ist in der Regel, was ich gesehen habe, das ist genauso wie es in Sprüchen steht, wer sowas sucht, sucht seine eigene Wege, das ist immer Sünde im Spiel. Also da traue ich nicht. 1. Timotheus 2, Vers 9 bis 11. Ebenso, dass die Frauen in zitternden Gewande mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern wie es sich für Frauen gezieht, welche sich zur Gottesfurcht bekämen durch gute Werke. Eine Frau lehre in der Stille, in einer Unterordnung, einer Frau gestatte ich das Lehren nicht, auch nicht, dass über den Mann herrsche, sondern sie soll still. Sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Adam wurde nicht verführt, das Weib aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber gerettet werden durch Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Das ist eine der schwierigste zu übersetzende Bibelstelle. Wahrscheinlich heißt es aber so, durch Kindergebären hindurch, durch ihre Uraufgabe, dass Gott sie durchbringt, auch in ihren Aufgaben, wenn sie nämlich in der Heiligung bleibt. Aber hier ist eine ganz klare Aussage, hier ist wieder Verteilung der Aufgabe. Beim Mann die Führungsaufgabe, beim Mann letztendlich die Verkündigungsaufgabe, der Frau ist in Luft gefallen, was der Frau ihre Aufgabe ist. Ist klar, was das heißt? Wesen vermitteln. Ist ja klar. Lassen wir es mal vom Körperbau her. Der Mensch vermittelt Gerippe, Skelett. Das Prinzipielle, der Grundsatz, wie jemand aussieht, also Knochen. Das ist das Prinzipielle, aber das der andere Stoff, das Drumherum, das sind die Frauen. Und so ist es im Leib Christi. Das heißt, der Mensch, der Mann, bringt das Strukturelle, die Grundlinie, aber das Wesen, dieses milde, stille Wesen in der Gemeinde, das bringen die Frauen. Und dieses Zusammenspiel gibt letztendlich das Wesen der Gemeinde. Und wenn man das begreift, ich kann die Aufgabe von meiner Frau nie im Leben machen, weil ich anders strukturiert bin. Aber meine Frau kann meine Aufgabe nicht machen. Sklave der Bibel her. Ich muss das tun, was Gott mir sagte, der Gemeinde, was der Auftrag der Frau ist, muss das tun, was der Auftrag der Männer ist. Das ist ganz wichtig. Wenn jeder seine Aufgabe macht, dann haben wir Gemeinde. Titus 2, 3. Dass alte Frauen ebenfalls sich benehmen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht viel im Weingenuss frönen, sondern Lehrerinnen des Guten seien, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verständig, keusch, haushälterisch, gütig, ihren Männern untertan zu sein, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Das ist meine größte Sorge. Wir brauchen ältere Schwestern in der Gemeinde, die die jüngeren Schwestern anleiten, wie es geht. Das ist ein Mangel in der gesamten Gemeinde Jesu. Das muss man einfach tun. Warum tut man das nicht? Das ist doch klar, weil das schwäbische Wesen alles überdeckt. Da sagt man gleich, ich kann zu denen jungen Schwestern, müsst ihr mal die Schwestern fragen, ich kann zu denen nichts sagen, ich lasse mir doch nichts sagen. Das sind doch die junge dynamische, dann komme ich, die alte Schwester, und will was sagen. Und gerade von denen müsst ihr euch was sagen lassen. Die junge Schwester muss sich von der alten Schwester etwas sagen lassen. Wenn die nämlich mehr Lebenserfahrung hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gehört auch zur Gemeinde Jesu zum Wesen. Das ist was man mit so gern hört. Gell, da steht in Sacharja 14, Vers 21. Das ist, was da draufsteht, ihr Schwestern. In Jerusalem wird geschrieben, stehe auf den Kochtöpfen, heilig dem Herrn. Die Aufgabe der Frau ist heilig dem Herrn. Die ist nicht geringer wie die Aufgabe des Mannes, möchte ich betonen. In Jerusalem wird, oder im tausendjährigen Reich wahrscheinlich, wird auf den Kopftöpfen geschrieben, stehe heilig dem Herrn, müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, die Schwester müsst von ganzem Herzen lernen, ihre Aufgabe anzunehmen, und die Brüder müsst von ganzem Herzen lernen, ihre Aufgabe anzunehmen. Und dann kriegst du letztendlich Gemeinde Jesu. Und die Waffe der Frau ist in 1. Petrus 3, Vers 1. Ihr stiller, sanfter Geist. Wer kann als Mann immer stille und sanfte Geist einer Frau widerstehen? Keiner. Fragen wir mal die Brüder, kann man mit stille und sanfte Geist einer Frau widerstehen? Ausgeschlossen. Die Käfer kann ich schon widerstehen. Habe ich absolut kein Problem zu widerstehen, aber in sanfter, stiller Geist kann, bin ich entwaffnet. Bleibt sich gut, ihr Schwestern. Ihr habt eine Waffe, wo der Mann keine Abwehr mehr hat. Nur betonen. Gut. Das Wesen der Gemeinde und der Herr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmals, dass ihr mich richtig versteht. Ich mache heute Abend nur einen Abriss, ein Kompendium. Ich gehe durch die ganze Gemeinde. Wir nehmen keine Einzelthemen durch. Sonst würde man nämlich etwas vernachlässigen. Ich möchte nur zeigen, wie das Wesen der Gemeinde ist. Was hat Josef eingenommen in Bethel? Diese Dinge. Als Ganzes. Markus 4, 35. Das ist die Gemeinde. Das ist die berühmte Stelle vom Sturm und vom Meer. Die Gemeinde ist ein Schiff. Und da ist ein Sturm. Das heißt, die Gemeinde ist hin und her gerissen im Sturm dieser Welt. Aber wisst ihr, wer mittendrin ist in diesem Schiff? Der Herr. Das hat mich immer so fasziniert. Der Herr Jesus hat geschlafen. Und wir dürfen nur Nachfolger Jesus sein. Wir müssen mit dem Schiff der Gemeinde nur alles gleich machen wie der Herr. Wir brauchen uns überhaupt nicht aufzuregen, wenn der Herr dich nicht aufregt. Das heißt, wenn der Herr kein Befehl gibt, anzugreifen, brauchen wir uns auch nicht ängstigen. Wir brauchen nicht Vorsorge treffen, wenn der Herr kein Befehl gibt, vorzusorgen. Wir brauchen nicht dort abwehren, wo gar keine Abwehr nötig ist, weil der Herr das ganz ruhig sieht. Wir brauchen nur schlafen wie er. Wir legen uns in die Ruhe in Christo hinein und warten, was der Herr tut. Und dann ist eine Verheißung, wenn nämlich der Herr dann zum Wind sagt, verstumme, dann ist eine große Stille. Und der Herr steuert unsere Umgebung. Das darf man nie vergessen. Er sagt still oder nicht still. Wenn der Herr sagt still, dann muss alles verstummen. Das heißt, er hat unser Schicksal in der Hand, da in der Gemeinde. Ob die Gemeinde angegriffen wird, ob sie es ruhig hat, ist letztendlich im Haus eine Sache. Das Wesen der Gemeinde ist das, was der Herr will. Und wenn er still sagt, dann haben wir Frieden, dann haben wir Ruhe. Wenn es dem Herrn gefällt, dass die Woge hochgeht, dann soll die Woge hochgehen. Das müssen wir uns einbläuen, dass der Herr steuert, wie es uns geht, wie das Schifflein fährt. Schmerzhäuser. Das Wesen der Gemeinde ist aber, das ist mir auch ganz wichtig, nochmal diese Gemeinschaft im Psalm 133. Nicht nur diese Ruhe in Christo, ich möchte jetzt den Kreis langsam wieder schließen, wieder zum Persönlichen, sondern auch Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfällt bis auf die Berge Zions, das Golgatha-Berg Zion mit. Denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Moria, Zion, alles dort um Jerusalem herum, gehört auch dazu. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wo dieser Friede, diese Eintracht, diese Gemeinschaft ist, die sich um den Herr versammeln, dort fließt der Segen, dort ist Hilfe, der Saum des Kleides, dort ist Bekehrung, dort werden Menschen gerettet. Das heißt, es hängt alles davon ab, ob wir Bethel wie der Josef einnehmen, ob wir die Gemeinde so letztendlich begreifen und erfassen und umsetzen, wie es hier jetzt einmal abrisshaft dargestellt wird in der Bibel, dieses Wesen der Gemeinde begreifen. Auch Epheser 4, 11 bis 16, ich habe es jetzt nochmal am Schluss, diese Handreichung. Wir sind dazu da, uns Handreichung zu tun. Es ist einfach schön, wenn man sich Handreichung tut. Also bei uns im Geschäft ist etwas, das ist nur ein Bild für Handreichung. Das ist doch einfach so üblich, wenn der andere telefoniert und es kommt jemand, der Festbauwagen, und du weißt, na, wird halt der andere zum Festbauwagen. Das ist wichtig, das ist Handreichung. Wenn du siehst, dass der eine gerade Probleme hat, dann kommt der andere. Das ist oft in der Welt besser wie in der Gemeinde. Das ist ein Drama. Wir müssen uns gegenseitig Handreichung tun. Wir müssen gegenseitig in der Ruhe in Christus bleiben, um der Herr versammelt. Wir müssen diese Gemeinschaft halten und müssen uns gegenseitig Handreichung tun. Und das Zentrum der Gemeinde muss der Herr sein, um den sich das alles dreht. Offenbarung 2, Vers 1. Das ist Gemeindetechnik. Da gibt es Gemeindegründungsgruppen. Das ist alles richtig, bloß ist völlig falsch, wenn der Herr nicht das Zentrum ist. Verbarn 2, Vers 1. Die Menge der Gemeinde in Ephesus schreibe, da sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. In der Gemeinde, die das tut, wisst ihr, wer da in der Mitte ist? Der Herr. Geschwister, wisst ihr, was das heißt? Du wirst der Gemeinde, die so ist, wirst du dem Herrn begegnen, ob du willst oder nicht, weil er nämlich genau in dieser Gemeinde wandelt. Darum ist es so wichtig, Gemeinde zu verwirklichen. Wir sind kein Verein, kein Hasenverein, wir sind kein religiöser Verein, wir sind auch keine Kirche und keine Denomination, so war das nicht. Wir sind gewöhnlich Herausgerufene, die sich zum Haupt Jesus Christus versammeln und das, was er sagt, einfach verwirkliche, das ist gemein. Wenn wir das tun, dann wird jeder Einzelne dem Herrn begegnen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann Sacharja 4, da gibt es was Schönes. Das wäre bloß ein Abend, zwei Woche für sich. Sacharja 4, 1 bis 14. Das ist ein prophetischer Blick hinter die Kulisse der Gemeinde. Das ist mit das Größte, was der Bibel gibt, diese Prophetie. Dort siehst du etwas. Dort siehst du in Vers 2 den Leuchter, das heißt die Gemeinde. Und dann siehst du über dem Leuchter, der aus ganz aus Gold ist, nur aus Wiedergeborener besteht, dort siehst du über dem Leuchter lauter Ölgefäße, sieben Öllampen. Der siebenfache Gottesgeist, der in der Gemeinde brennt. Und dann siehst du, wie vom Heiligen Geist die Gießrohre in diese sieben Lampen hineingeht. Und wenn die Gemeinde letztendlich nur von dem lebt, was der Heilige Geist in der Gemeinde tut, Vers 6, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Nur durch das, was der Herr oder der Heilige Geist in der Gemeinde tut, lebt die Gemeinde. Das ist entscheidend. Und was tut der Heilige Geist wieder? Der Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, er wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, er wird euch in die ganze Wahrheit hineinführen. Das heißt, der Heilige Geist führt in der Gemeinde immer in die Wahrheit des Wort Gottes hinein. Er wird immer Buße predigen, das ist keine Frage, und er wird immer im Zentrum der Herr Jesus haben. Und dann hast du Gemeinde. Ich sag's gar nicht, weil ich denke, wenn du schon Verein benennen müsstest, dann müsstest du noch einen Herrn benennen.
Die ganze Gemeinde, die trifft sich nur wegen dem Herrn. Und Verein im Sinne von Vereinigung. Wir vereinigen uns als Gemeinde zum Herrn. Wenn du das alles siehst, dann verstehst du auch, warum in unserem Text, warum in diesem Richtertext, warum der Josef, der gutstehende, gläubige Bethel, einfach einnimmt. Und der andere Mann, der dabei sein konnte, der haut ab. Und was baut er? Der geht nicht hin und macht eine neue Gemeinde Bethel, sondern der gründet letztendlich wiederum ein Los. Also der macht wiederum das Alte, das heißt, da ist das Neue letztendlich ist nicht geschehen. Es kommt das Alte. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wo man Gemeinde nicht nach dem Wille Gottes baut, wisst ihr, was da passiert? Da kommt das Alte zurück. Das ist ein altes Elend. Wisst ihr, Geschwister? Wir sind in Albstadt so langsam eine alte Gemeinde. Wir sind zumindest vor die Jahre her zweistimmig. Wenn eine Gemeinde zweistellig ist, dann ist die Gefahr, dass ein Paar gleiche macht wie dieser Mann. Dass sie innerlich abhauen noch los. Das heißt, dass sie Bethel verlassen. Und nicht mehr beginnen, Gemeinde zu bauen. Bei mir ist etwas klar geworden. Wisst ihr, ich bin auch so ein Typ. Wenn es mir stimmt, wisst ihr, weil ich mir dann überlege. Dann überlege ich mir, dass ich die Gemeinde los habe. Das kann ich ganz ehrlich. Dann überlege ich mir, dass ich eine ganz kleine Bibel habe, die langsam in den Kittelsack schuppe. Dann schuppe ich meine Bibel in meinen Kittelsack. Und dann gehe ich zu denen privat, die gleichgesinnt sind wie ich. Und dann treffen wir uns. Und dann ziehe ich meine kleine Bibel raus. Und mit der kleinen Bibel, die vollkommen langt für das, erfreut er mir über diesen Sache, über unseren kleinen Sonderlehren. Und dann merkt er, dass ich älter werde. Bitte, das ist mir vollkommen klar. Das ist in der Psyche eines Menschen drin. Aber ich sage euch eines, mir ist von der Lehre her glasklar, wir werden bis zum Schluss um Gemeinde kämpfen. Wir werden bis zum Schluss darum kämpfen, zu evangelisieren. Wir werden bis zum Schluss darum kämpfen, zu taufen. Wir werden bis zum Schluss darum kämpfen, zu lehren. Wir werden kämpfen ums Gebet. Wir werden kämpfen ums Brotbrechen. Kämpfen um die Gemeinschaft. Kämpfen um das Hinaufversammeln zum Herrn Jesus, dass er im Mittelpunkt ist. Kämpfen um die Ordnung mit der Gemeinde. Da werden wir kämpfen bis zum Schluss. Auch um die Rolle von Mann und Frau werden wir kämpfen. Wir werden das alles durchkämpfen müssen, bis zum Schluss. Weil die Gemeinde, wenn er der Josef genau gelesen hat, bis zum Schluss von den Bogenschützen, von den feurigen Pfeilen des Teufels bekämpft wird. Und bis zum Schluss haben wir es nötig, dass der Hirte der Gemeinde unsere Arme stärkt, um hier letztendlich Gemeinde zu treiben. Aber ich möchte nur mal lesen zum Schluss, Vers 22. Auch das Haus Josef zog hinauf gen Bethel, und der Herr war mit ihm. Wenn wir hinaufziehen nach Bethel ins Haus Gottes und das Haus Gottes bauen, dann ist der Herr mit uns. Und das Entscheidende. Nämlich ein Name des Herrn lautet, der Herr mit uns. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du bereit warst, Haupt der Gemeinde zu sein, in diesem Ratschluss der Ewigkeit in die Himmel zu verlassen, uns zu erlösen mit deinem kostbaren und teuren Blut und durch dein bitteres Leiden die Gemeinde entstehen zu lassen, indem du uns in einem Geist zu einem Leib getauft hast aufgrund deines blutigen Opfers und dass wir dir jetzt Heiland dienen dürfen und als Rebe an deinem Leib einfach Gemeinde bauen dürfen und richte unsere Blicke darauf, hinaufzuziehen, nach Bethel einzunehmen, auf dass wir Josef letztendlich die Gemeinde bauen dürfen, dass du mit uns sein kannst und dafür danke ich dir. Gib uns auch hier in Taifingen neue Gnade. Erbarm dich neu und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.